Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Immer wieder geraten Museen in die Schlagzeilen, wenn sich herausstellt, dass eines ihrer Ausstellungsstücke während der NS-Zeit den ursprünglich jüdischen Eigentümern gestohlen wurde. Weniger im Bewusstsein ist, dass auch der DDR-Staat Kunst- und Kulturgüter ihren vorigen Eigentümern entzogen hat. Meistens privaten Kunstsammlern, Kunsthändlern, sogenannten Republikflüchtlingen und auch Großgrundbesitzern. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg unterstützt Forschungsprojekte zu diesem Aspekt der deutsch-deutschen Geschichte. Anfang dieser Woche veranstaltete sie eine Online-Tagung mit dem Titel VEB Kunst, Kulturgutentzug und Handel in der DDR. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet.
Wie ist zum Beispiel das Museum für Deutsche Geschichte, 1952 kurz nach dem Krieg in Ost-Berlin gegründet, zu seinen Objekten gekommen? Die Provenienzforscherin Doris Kachel hat dies in der Nachfolgeinstitution, dem heutigen Deutschen Historischen Museum, untersucht.
Weil natürlich die Aufbauphase des Museums in den 1950er und 60er Jahren korreliert mit diesen vielen Objektbewegungen in der Nachkriegszeit. Da gab es ja viele Verlagerungen und Rückführungen von Museumsgut, Verteilung von Kulturgütern eben aus diesen sogenannten Schlossbergungen, herrenloses Gut, was zirkulierte, und eben auch zwangsweise zurückgelassenes Gut von sogenannten Republikflüchtigen.
Das soeben beendete Forschungsprojekt sollte die Frage klären, welche staatlichen Stellen an der Übergabe von mehr als 53.000 Objekten beteiligt waren, die allein im digitalisierten Museumsbestand identifiziert werden konnten. Wer verfügte über die im neuen sozialistischen Staat enteigneten Kunst- und Kulturgüter aus der Bodenreform?
Die Schlösser und Herrenhäuser wurden ja nach 1945 überwiegend für soziale Zwecke bereitgestellt. Und in den Schlössern verblieben natürlich auch noch Kunstobjekte der vormals enteigneten Besitzer und wurden dann eben nach 1945, weil sie dann auch in diesem Zusammenhang nicht mehr in den Gebäuden gebraucht wurden, dann auch an das Museum übergeben. Da kann ich zum Beispiel das Kinderheim in Mahlsdorf anbringen oder eine Tuberkulose-Heileinrichtung in Langenstein im Harz, die Objekte übergeben hat, oder die Zentralschule in Marxwalde.
Die historischen Möbel, Teppiche und Musikinstrumente sowie Bücher waren unter das Dach einer Vielzahl staatlicher Stellen aus der ganzen DDR gelangt, darunter Ministerien, Räte der Gemeinden von Städten, Kreisen und Bezirken, Volkspolizei, Staatsanwaltschaften sowie Zollverwaltung und SED. Diese übergaben dem neuen Zentralen Geschichtsmuseum auch den zurückgelassenen Besitz der aus der DDR geflüchteten Menschen. Die Provenienzforschung zu Objekten, die in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR entzogen wurden, sei längst noch nicht so weit wie diejenige zur Suche und Identifizierung von NS-Raubgut, stellt Dr. Uwe Hartmann, Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, fest.
Das mag einerseits verwundern, andererseits auch nicht. Nach den Washingtoner Prinzipien und der gemeinsamen Erklärung 1990 ist hier von den Trägern der deutschen Museen und Bibliotheken und Archiven die Aufgabenstellung priorisiert worden, nach NS-Raubgut zu schauen. Aber auf der anderen Seite war dieses Thema Kulturgutverlust in der DDR, Entziehung, Beschlagnahmen, auch eigentlich ein Wendethema in den Jahren 89, 90, 91, die Untersuchungsausschüsse vor dem Bundestag, da war das ein Thema, ist dann aber in den Hintergrund geraten.
Dennoch sorgen etliche Forschungsprojekte für Aufklärung. Jan Scheunemann hat im Auftrag der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt erforscht, wie bei der Bodenreform entzogenes Kunst- und Kulturgut in das Kunstmuseum Moritzburg in Halle gelangt ist und wie damit gehandelt wurde. Der promovierte Museologe unterscheidet drei Phasen. In der ersten Zeit wurde der Handel in der DDR noch nicht staatlich gelenkt, das Inventar enteigneter Gutshäuser und Schlösser teilweise vor Ort versteigert, teilweise gezielt von Antiquitätenhändlern aufgekauft. 1963 gab es einen Schnitt, als eine staatliche Anweisung die Museen der DDR dazu aufforderte, Kunst und Antiquitäten an den staatlichen Kunsthandel abzugeben.
Und dann beginnt eben mit dieser Anweisung des Ministers für Kultur Hans Benzin am 1. Oktober 1963 wirklich ein systematischer, staatlich angeordneter, massenhafter Verkauf von Kunst- und Kulturgut aus den Museen. Was mich überrascht hat bei der ganzen Geschichte, ist natürlich, dass das nicht etwa vom Außenhandelsministerium kommt, sondern das Ministerium für Kultur da selber aktiv wird.
Scheunemann hat bei seiner Forschung die Sonderaktion Leipzig entdeckt. In dem neuen städtischen Lager seien massenhaft Kunst- und Kulturgüter unter anderem aus der Bodenreform gesammelt und bündelweise an westeuropäische Kunsthändler exportiert worden. Allein das Kunstmuseum Moritzburg habe 565 Objekte an den volkseigenen Handel VIH Moderne Kunst abgegeben, sagt der Historiker und fragt nach der Verantwortung der Museumsleitungen.
Da gibt es nämlich so Schriftwechsel mit Museumsleitern und da beschwert sich zum Beispiel die Direktorin des Schlossmuseums in Gotha, dass sie für ihre Kunstwerke, die sie dem VIH Moderne Kunst zur Verfügung gestellt hat, viel zu wenig Geld bekommt und deshalb keine Basis für weitere Abgaben von Kunstwerken sieht. Oder ich habe eine Äußerung von Helmut Müller, der war damals Direktor im staatlichen Museum Meining, der also vollkommen ablehnt, Dinge an den staatlichen Kunsthandel abzugeben und sich überhaupt nicht erklären kann, wie in der DDR überhaupt solch eine Verfügung herausgegeben werden kann.
Das Geschäft mit der Kunst änderte sich, als 1973 die Kunst- und Antiquitäten GmbH im Bereich kommerzielle Koordinierung unter Alexander Schalk-Golodkowski gegründet wurde. Nun hatte der Außenhandel das Sagen und gleich im ersten Jahr sollten Museumsbestände im Wert von 55 Millionen Valutamark ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet exportiert werden. Allerdings scheiterte die erste Verkaufsaktion sowohl am Protest der Museen als auch an der internationalen Kritik, berichtet Jan Scheunemann. Erst in den 1980er Jahren nahm der staatlich gelenkte Export von Kunst wieder an Fahrt auf. Dass auch die Moritzburg 205 Gemälde, viele davon noch aus der Bodenreform, zum Verkauf aufgelistet hat, davon zeugen heute noch kleine grüne Aufkleber. Warum sie dann doch nicht verkauft wurden, ist bislang nicht geklärt.
Über eine Online-Tagung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg berichtete Isabel Fanrich-Lautenschläger.